Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest an dem heutigen Oben. Danke für dein Wort, danke für deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zu uns redest, dass du uns anrührst in unserem Herz, in unserem Inneren. Danke vielmals. Amen. Seht man mich da unten? Ist das okay? Okay, gut. Dann bleibe ich da unten. Das ist cool für mich. Bin ich näher bei euch. Ich habe ein paar Gesichter gesehen, die ich noch nicht so kenne. Mein Name ist Stefan Kiem. Ich bin Pfarrer hier von der FEG. Und ich bin so alle zwei Monate mal im Connect und freue mich sehr, mit euch zusammen zu sein und mein Herz zu teilen, was mich so bewegt und beschäftigt. Ja, das geht wieder mal nicht. He? Ja, drück doch einfach weiter, Johnny. Das wäre mir am liebsten. Ich möchte einsteigen mit einem Vers. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Der Vers ist so etwas wie ein Lebensmotto von meinem Leben. Als wir an die theologische Ausbildung gegangen sind, ist das unser Vers gewesen, wo, ich weiß nicht, wo wir gewählt haben oder wo uns gewählt hat, wie auch immer. Wir haben einmal so auf unser Lebensmotto geschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen, dass Jesus der erste Platz hat in unserem Leben, in der Ehe zum Beispiel, bei meiner Frau und bei mir. Wir haben gesagt, wir wollen, dass Jesus der erste Platz hat in unserer Familie, wo wir dann Kinder gekriegt haben. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen, dass Gott den ersten Platz hat bei unserem Beruf, im vollzeitlichen Dienst, bei all unseren Werten. Wir haben gewählt, dass Gott unser Leben bestimmt an erster Stelle. Und das klingt uns nicht immer, aber es ist ein Ziel, das wir immer wieder verfolgen, das wir immer wieder probieren. Obwohl ich weiss, dass das Beste ist, was unseren Menschen passieren kann, wenn Gott an erster Stelle steht in unserem Leben, passiert es trotzdem immer wieder, dass mein Ego sich durchdrückt. Ich zuerst. Gott verspricht uns in dem Vers etwas Wunderbares. Er sagt, das sieht man vom Textzusammenhang her, dass er uns, wenn wir ihn an erster Stelle stellen, mit allem Lebensnotwendigen versorgen wird. Es geht nicht darum, dass du einen Ferrari kriegst oder irgendwie eine Ferien auf Hawaii machst oder so. Aber Gott sagt, wenn du mich an erster Stelle stellst, dann werde ich für das Wesentliche, was du brauchst, in deinem Leben sorgen. Man könnte anders sagen, Gott verspricht uns zu segnen, wenn wir ihn an erster Stelle stellen. Und Andrea, meine Frau und ich wissen uns wirklich von Gott gesegnet. Trotz, und ich sage das ganz bewusst, schwerer Krankheit von meiner Frau, trotz dem täglichen Kampf mit eigenen Schwachheiten, die ich kenne in meinem Leben, trotz der Herausforderungen mit Kinder, Küche und Kirche, trotz depressive Züge, die ich in meiner Kindheit habe, ausgeprägt in der Jugendzeit und gleich gesegnet in Gott. Der Donald Trump hat ja so einen Slogan, America first. Und ich möchte dir heute einen Slogan mitgeben, der heißt God first. Gott zuerst. God first. Ich glaube, das ist viel wichtiger. An dieser Stelle übertrumpfe ich jetzt einmal den Trump. Das ist einfach viel wichtiger. Nicht America first, sondern God first. Viel wichtiger. Und ich stelle das Ganze unter das Thema hoffnungsvoll leben, gesegnet von Gott. Und ich möchte ein paar wesentliche Gedanken heute in dich hineinsehen, wie du ein gesegneter Mensch kannst sein, von Gott gesegnet, und durch das kannst du hoffnungsvoll leben. Gerade einer weiter noch ein bisschen gut. God first, weil Gott sagt, you first. Nicht wir haben uns zuerst für Gott entschieden, sondern Gott hat sich zuerst für uns entschieden. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. In der Bibel heißt, dass Gott uns schon geliebt hat, bevor er die Welt gemacht hat. Das musst du dir mal geben. Gott hat dich vor Augen gehabt, und bevor irgendetwas geschaffen war, hat er dich, Manu, gesehen. Dich, Jonas, dich, Dominik, und hätte ich wollen. Und Gott liebt uns so Menschen so sehr, dass er auf die Erde kommt, dass er selber Mensch wird und am Kreuz stirbt, damit wir Menschen mit Gott eine Verbindung haben können, eine Beziehung können haben. Ich finde das etwas Gewaltiges. Gott liebt uns vor allem anderen. Er liebt uns so fest, dass er seinen Sohn, das Nächste, für uns opfert. Ich habe die Predigt schon am Sonntagmorgen gehalten, dann ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, geht es eigentlich noch? Gott setzt uns sicher nicht zuerst. Jesus ist doch zuerst. Dann muss ich sagen, hey, was hat der Vater mit seinem Sohn gemacht? Er hat ihn für dich geopfert. Wer ist jetzt zuerst? Also wenn ich meinen Sohn Dominik für euch opfern würde, dann wäre er mir wichtiger als der Dominik. Würde ich persönlich jetzt nicht machen, aber Gott hat das gemacht. Gott hat das gemacht. Gott stellt uns zuerst. Und vielleicht habe ich bei der Einleitung gefragt, hey, wie kann man Gott an erster Stelle stellen? Das ist so wieder unsere Natur. Wir wollen uns an erster Stelle haben. Das ist völlig normal, oder? Das sind wir Menschen, wir ticken so. Aber es ist der Grund, weil Gott uns bei sich an erster Stelle stellt. Das ist fantastisch. Und Gott sagt, ich verspreche euch, euch zu segnen, ich verspreche euch mit allem zu versorgen, was ihr braucht, wenn ihr das macht, wenn ihr mich an erster Stelle stellt. Er sagt, sorgt euch um meine Sachen und dann müsst ihr euch nicht mehr sorgen, weil ich sorge mich um eure Sorgen. Ist das nicht fantastisch? Du kannst deine Sorgen Gott abgeben, wenn du Gott an erster Stelle stellst. Weil Gott wird für dich sorgen. Jetzt können wir erleben, dass wir Gott erleben und als gesegnete Menschen leben. Und ich möchte so drei Geheimnisse lüften. Und das erste Geheimnis heisst, jetzt darfst du wieder einen weiterklicken. Gott segnet Menschen, die ihm und seiner Sache in ihrem Leben den ersten Platz geben. Das haben wir eigentlich schon gehört jetzt. Matthäus 6, 33 haben wir das gelesen. Und wenn du den Wunsch verspürst, Gott in deinem Leben an erster Stelle stellen, glaube ich, ist das etwas, was aus deiner Liebe zu Gott rauskommt und auch rauskommen soll. Weil Gott dich so fest geliebt hat, kannst du ihn lieben und kannst ihn an erster Stelle stellen. Und ich glaube, wer das Geheimnis, dass Gott dich segnet, erfahren möchte, muss genau das lernen. Gott immer wieder an die erste Stelle stellen. Nicht ich zuerst, sondern Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, das ist wirklich eine Lebensaufgabe und eine totale Herausforderung. Ich möchte so fünf Bereiche nennen, wo das wirklich eine Herausforderung ist. Der erste Bereich ist zum Beispiel die Lebensagenda. Ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung, Gott in unserer Lebensagenda an erster Stelle zu stellen. Also in unserem Zeitfahrplan, was wir gerne wollen, was wir gerne möchten. Vielleicht denkst du, hey, ich bete schon lange für irgendjemanden. Und eigentlich sollte sich der Mensch doch für Jesus entscheiden. Schon lange. Und dann sagen, okay Gott, du hast einen Zeitfahrplan, du weißt es, du hast es im Griff. Oder ich stand zum Beispiel total gerne im Stau. Ich finde das so mühsam. Das ist so Zeit verloren irgendwie. Und dann können sie sagen, okay, ich stand jetzt in deinem Stau. Ich genieße jetzt die Zeit mit dir, Vater im Himmel, und ich reg mich nicht auf. Und es gibt einen Vers in der Bibel, der mir immer wieder hilft, Psalm 31, Vers 16, da heißt es, meine Zeit steht in Gottes Händen. Ich finde das etwas Wunderbares. Aber es ist eine Herausforderung. Geht es nach meinem Zeitfahrplan, so wie ich es will? Oder sage ich, God first? Etwas Zweites, was herausfordernd ist, sind bei unseren Interessen. Wie oft erlebe ich, dass wir ein Hobby haben, dass wir irgendeinen Beruf haben, wo plötzlich viel wichtiger wird als Gott. Ich sehe Menschen, die Karriere machen und dann irgendwann die Karriereleiter an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich kann in meiner Karriere nicht mehr über Gott reden. Wenn ich das mache, geht meine Karriere den Bach ab. Und dann bist du herausgefordert. Stehst du dazu, dass Gott in deinem Leben ist, dass Jesus gerne ist? Oder schweigst? Ja, es kann die Karriere kosten. Aber glaub mir nicht, dass Gott alles in der Hand hat. Vielleicht musst du gar nicht Karriere machen. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan für dein Leben. Und wenn wir Karriere machen, dann doch mit Gott. Er kann uns dort begleiten und leiten. In Kolosser 2, Vers 72 heißt: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also alles, was wir machen, sollen wir aus dem Leben mit Gott ausmachen und nicht ohne ihn. Ein dritter Bereich, der herausfordernd ist, Gott an erster Stelle zu stellen, ist unser Einkommen, sind unsere Finanzen. Gott sagt, wenn du finanziell gesegnet sein willst, musst du ihn auch an dem Punkt an erster Stelle stellen. Im Malachi 3, Vers 10 heißt es: Vertraut mir, gebt mir den Zehnten und schaut, ob ich euch nicht mit Segen wird überschütten. Das ist ein Schritt vom Vertrauen. Das kostet etwas. Wir leben das seit vielen Jahren, eigentlich seit ich Christ bin. Und wir staunen, wie Gott uns immer wieder gesegnet hat, auch finanziell. Geld geschenkt kriegt, gewisse Sachen geerbt und so weiter. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es: Ehre deinen Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Eigentums. Also nimm den ersten Teil von deinem Lehrlingslohn und gib ihn ins Reich Gottes. Nicht das, was noch übrig bleibt am Schluss. Und wenn nichts übrig bleibt, sowieso nichts, oder? Dann ist es sowieso gelaufen. Und vertraue Gott, ob das Geld nicht weiter lenkt, als wenn alles für dich brauchst. Ich habe letztens mit jemandem geredet, er ist ein bisschen älter als ich. Dann haben sie darüber kurz nachgedacht, wie viel Geld wir schon ins Reich Gottes gesteckt haben. Das ist im Fall eine riesige Summe. Wir haben nie Mangel gelitten. Wir sind auf seinem Boot gesehen und wir wollten Städtersee und sind gefischt und haben das Leben genossen. Gott versorgt. Dann etwas anderes sind Beziehungen. Gott an erster Stelle stellen in den Beziehungen. Und ich erlebe immer wieder Menschen, auch gerade junge Menschen, die irgendwann sich so sehnen nach einem Freund und denken, oh, jetzt habe ich mich in die verliebt oder in den verliebt. Und ja, sie glaubt halt jetzt nicht an Jesus. Ah, ist ja nicht so schlimm. Er glaubt auch nicht an Jesus. Ah, der bekehrt sich dann schon mal noch. Meine Erfahrung ist, es bekehrt sich meistens der Gläubige zum Unglauben. 9:1. Es gibt das andere, aber ganz selten. Und Gott sagt, nehmt keine Ungläubigen. Nehmt keine Ungläubigen. Und nicht, weil es euch verderben will, sondern weil es einfach schwierig ist. Es ist brutal schwierig. Wie erziehst du deine Kinder, wenn du ein Kind hast? Im Glauben, nicht im Glauben. Du gehst am Sonntagmorgen in die Kirche oder auf den Tennisplatz. Was machst du? Du bist immer in einem Clinch. 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht unter dem fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Ungerechtigkeit zu schaffen mit Gerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und dann noch ein fünfter Bereich, wo es schwierig ist, Gott an erster Stelle zu stellen, das ist bei denen Nöten, die du erlebst. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, das Leben ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal gibt es auch Nöte, Schwieriges. Und wir haben so eine Tendenz, Nöte möglichst schnell loszuwerden. Das ist menschlich, völlig normal, geht mir genau gleich. Ich merke dann manchmal, ich werde sie nicht los. Und dann zu sagen, Gott, du bist an erster Stelle, du hast meine Nöte im Griff. Ich weiß nicht, für was sie gut sind. Vielleicht möchtest du mir etwas zeigen dabei. Vielleicht möchtest du mich weiterbringen im Glauben. Psalm 50, Vers 15 heißt es: Ruf zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Gott die Not hergeben und das Vertrauen, dass er das Richtige daraus macht. Ist nicht einfach, schwierig. Aber das einzig Richtige. Wenn wir Gott bei diesen fünf Punkten an erster Stelle stellen, dann erleben wir, wie Gott uns segnet. Genau in diesen Bereichen. Und uns verändert. Ich möchte das zweite Geheimnis lüften. Du darfst eins weiterklicken. Danke vielmals, schon passiert. Gott segnet Menschen, die sich auf Gottes Kraft und Möglichkeiten verlassen. Vielleicht ist bis jetzt so der Eindruck aufgekommen, du musst es richtig machen und dann wirst du von Gott gesegnet. Aber das ist nicht mein Punkt. Da hat er mich falsch verstanden. Gott segnet Menschen, die schwach sind, die aber zu ihm kommen und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und er wendet sich ab von denen, die stolz sind und denken, ich habe es im Griff. Ich als Christ habe es im Griff. Die meisten von euch werden die Geschichte kennen vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat sich vom Vater abgekapselt oder abgelöst, ist in die Welt rausgegangen, hat sein Erbe, das er mitgenommen hat, versoffen und verhurt. Und irgendwann war er so richtig im Scheiss. Er war Schweinehirt und das ist in Israel der Dreckjob hoch 3. Weil für Juden sind Schweine unrein. Und dann noch Schweine hüten, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und in dieser Situation hat sich besonnen und hat gesagt, hey, meine Diener, also die Diener vom Vater, haben es besser als ich. Ich gehe wieder heim und gebe mich her als Diener. Ich arbeite lieber als Diener beim Vater als als Schweinehirt. Und er kommt zurück, er bittet um Vergebung. Der Vater nimmt ihn in den Arm, gibt ihm einen Siegelring, das wäre so wie eine Kreditkarte, kannst wieder Geld ausgeben, so viel wie du willst, und macht ein riesen Fest für ihn. Gesegnet von Gott. Mir geht es jetzt nicht um den Sohn, auch, der hat nichts gehabt, nichts Gutes gemacht, Gott hat ihn gesegnet, sondern mir geht es mehr um den älteren Sohn. Er hat noch einen älteren Sohn gehabt. Und der ältere Sohn, der hat immer geschuftet für seinen Vater, das war so quasi der gute Christ, hat alles richtig gemacht. Und er ist eifersüchtig geworden. Und er hat gesagt, hey, das geht doch nicht, jetzt machst du eine riesen Party für dich, ich kann noch nie etwas geniessen. Und Gott sagt zu ihm, hey, du bist immer bei mir gewesen, du hättest alles brauchen können. Du hättest es geniessen können. Und er war stolz auf das, was er als Christ geleistet hat. Ich habe es gut gemacht. Eigentlich müsste mir die Party geschmissen werden und nicht für den anderen. Die sandische Geschichte endet offen. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn zum Vater umgekehrt ist, so innerlich, von der Haltung her. Oder ob er geschmollt hat und in seinem Stolz geblieben ist. Gott segnet Menschen mit leeren Händen, mit einem zerschlagenen Herz, die hilfesuchend zu ihm kommen. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht irgendetwas sein. Einfach stolz und selbstgerecht. Das kommt relativ schlecht an bei Gott. Gott segnet Menschen, die ihre Ohnmacht erkennen, die die Ohnmacht Gott anvertrauen und einfach im Glauben an Gott handeln. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das extrem befreiend. Ich muss nicht ein Superhero sein, dass Gott mich segnet. Und nur wenn ich das Richtige mache, dann segnet er mich. Sondern Gott möchte einfach, dass ich zu ihm komme. So wie ich bin, mit meinen Nöten, mit meinen Schwächen. Und das lässt mich aufatmen. Was heisst es, aus Gottes Kraft und Möglichkeiten sich zu verlassen und aus denen zu leben? Ich möchte so 3 kurze Punkte dazu sagen. Das erste ist, handeln nach Gottes Wort und seine Weisungen und gang ein Glaubenswagnis ein. Also konkret bedeutet das, lies Gottes Wort, erkenne, was er sagt und handle danach. Gewisse, die warten auf ein Wunder, bis Gott eingreift. Und dann sagen sie, ja, wenn Gott das Wunder tut und eingreift, dann mache ich dann den Glaubensschritt. Aber so funktioniert es nicht. Wir müssen es erkennen und dann den Glaubensschritt wagen. In Jeremia 17, Vers 7 heißt gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Das Gebäude ist für mich so ein Beispiel. Wir haben das Gebäude auf bauen und auf planen und haben noch nicht gewusst, wie wir das finanzieren. Ungefähr 5 Millionen. Und wir haben die Leute noch nicht an der Hand gehabt, wir haben gewisse Zusagen gehabt, aber längst nicht genug und längst nicht alles. Und dann kommt jemand und sagt, da haben wir 1 Million. Zinslos. Das ist jetzt kein Witz. eine Million. Zinslos. Handeln, glauben, erleben. Etwas Zweites, gib nicht auf, wenn Entmutigungen, Anfechtungen, Versuchungen und Rückschläge in dein Leben hineinkommen. Ich glaube, Gott will auch gerade in dieser Situation uns segnen und uns wachsen lassen im Glauben. Gerade dort, wo unsere Kraft überfordert ist, dort, wo wir vielleicht Angst haben, nicht mehr wissen, wie weiter, findet ein Lernprozess statt, wo wir Vertrauen lernen. Und Gott sagt im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 12, glücklich zu preisen, oder man könnte auch sagen, gesegnet ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Also dein Glaube wird auf die Probe gestellt, aber gesegnet bist genau dann und wirst genau dann, wenn du standhaft bleibst. Es ist so einfach, an Gott zu glauben, wenn alles rund läuft, wenn alles super ist, wenn alles toll ist. Aber dann, wenn es einmal den Bach abgeht, bei Jesus zu bleiben, und zu erleben, wie er mit dem Bach abkommt und immer da ist. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Nun, dritter Gedanke, lernen, das Nein von Gott zu akzeptieren. Manche meinen, dass durch das Eingreifen Gottes in ihrem Leben alles möglich wird und jeder Wunsch möglich wird. Aber das hat Gott uns nicht versprochen. Und wenn wir dann merken, dass Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt, dann sind wir vielleicht enttäuscht und frustriert. Der Paulus hat dreimal zu Gott gebetet und hat gesagt, nimm den Stachel in meinem Fleisch weg. Der Paulus hat irgendein Leiden gehabt, es war krank, sind es Verfolgungen, ich weiß nicht, was es war. Und er hat dreimal gebetet und dreimal heisst einfach, er hat immer wieder dafür gebetet. Dreimal ist einfach viel. Und Gott hat ihm das nicht weggenommen. Gott hat ihm es nicht weggenommen. Der Paulus musste ein Nein akzeptieren. Und Gott hat ihm gesagt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich stelle etwas fest, im Reich Gottes sind es oft die Schwachen, die ganz Grosses bewegen. Du musst mal ein bisschen umschauen. Wenn Gottes Männer siehst, Gottes Frauen siehst, die Grosses bewegen, musst du mal ihre Biografie ein bisschen anschauen. Oft haben sie mit Depressionen zu kämpfen. Oft haben sie gesundheitliche Nöte. Und so weiter. Schwachheit. Aber Gott braucht gerade die Menschen, die schwach sind, die Nöte haben, die es nicht im Griff haben. Und ich finde das sehr ermutigend. Und dann möchte ich noch ein drittes Geheimnis nennen. Gott segnet Menschen, die zu seiner Verherrlichung leben. Psalm 115, er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, die Kleinen wie die Großen. Es stellt sich in unserem Leben immer wieder die Frage, für wen leben wir? Lebst du für dich, zu deiner Ehre oder zur Ehre Gottes? Ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, wo wir Menschen drinstehen. Und ich glaube, in unserem Leben geht es nicht darum, dass wir mal gross rauskommen, weil wir verabschieden uns eh etwa nach 100 Jahren spätestens von diesem Planeten. Aber Gott bleibt. Und wir gehen zu ihm. Und ich möchte nicht mir das Denkmal setzen, auf der Erde irgendwas an einem Stein steht. Hier hat mal Stefan Kim gewirkt. Sondern wenn Menschen Jesus nachfolgen. Das ist das Ziel, das ist das, um was es geht. Zur Verherrlichung Gottes leben, wie können wir das? Ich möchte wieder so drei kurze Sachen sagen. Zum einen, lieb Gott und die Nächsten. Ganz einfach, lieb Gott und die Nächsten. Bei Gott hat die Liebesbeziehung zu dir oberste Priorität. Für das hat er alles gegeben. Gott will mit dir Beziehung. Erwidere die Beziehung. Geh auf die Beziehung ein. Und dann hat dich Gott ins Beziehungsumfeld gestellt. Menschen, die um dich herum sind. Lieb die Menschen. Und das fällt bei dir in der Familie an. Und dort ist es brutal am schwierigsten. Die sind am nächsten. Die Freunde kannst du raussuchen, die Familie nicht. Fang dort an, deine Eltern zu lieben. Das sind die schwierigsten für dich. Fang an, deine Geschwister zu lieben. Das sind manchmal auch schwierig. Und so weiter. Das Beziehungsumfeld. Arbeitskollegen, Nachbarn, Gemeinde. Und weißt du, in all diesen Bereichen wird Gott dir Menschen über einen Weg schicken, die etwas schwierig sind. Weil, wo lernst du Liebe? Bei den Leuten, die so ein bisschen lieb und nett zu dir sind? Easy, oder? Da musst du keinen Aufwand machen. Aber wenn einer so ein richtiger Giftsack ist, so ein mühsamer Typ, den zu lieben, das ist die Challenge. Und in dem wachsen wir, in dem wächst unsere Liebe. Und ich liebe das auch nicht, so Leute, verstehe mich richtig, oder? Ich suche die nicht. Aber Gott stellt mir die immer wieder in die Gemeinde rein. Nein, das ist ehrlich. Das ist so. Die wirst du nicht los. Und wenn vielleicht sogar eine Gemeinde wechselt, es kommt garantiert der Nächste. Und ich empfehle nichts. Entschuldigung. Genau. Und genau, ich bin der Anstoß für euch manchmal. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Und ich habe die Menschen auch gern. Also, ich will sie gerne haben. Es ist nicht natürlich. Aber ich will sie gerne haben, ich will sie annehmen. Auch wenn sie manchmal unbequem sind. Lieb Gott und die Nächsten. Gott sagt in Philipper 1, 9 bis 11, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer grösser werden lässt. Ich möchte noch eine Nebenbemerkung machen. Merkt ihr etwas? Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis. Es ist im Fall wichtig, was du glaubst. Es geht nicht einfach darum, dass du etwas glaubst. Oder wenn du krank bist, gehst du auch nicht einfach her und schluckst auf eine Medizin rein. Dann machst du dich kaputt. Wichtig ist, dass du Krankheit erkennst und die richtige Medizin schluckst. Und dann noch die richtige Dosis. Es geht nicht einfach darum, dass du fest an etwas glaubst, sondern es ist wichtig, dass du auch das Richtige glaubst. Sonst nützt das nichts. Und im Vers 11 am Schluss heißt es dann, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Das ist wieder das Ziel. Etwas Zweites, richte dich auf Gottes Beurteilung aus, anstatt auf menschliche Beurteilung. Ich habe eine ganze Predigt über das gemacht vor ein paar Wochen. Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Was prägt dein Leben mehr? Was prägt dein Leben mehr? Das ist eine Herausforderung. Menschen sind einem viel, viel näher als Gott. Gerade in jungen Jahren haben wir extrem den Wunsch, von allen akzeptiert zu werden. Kennen Sie wahrscheinlich auch in der Schule? Man ist nicht gerne der Außenseiter. Oder am Arbeitsplatz. Man ist nicht gerne der Außenseiter. Niemand, oder? Das ist eine Herausforderung. Wie solltet ihr auch glauben können, bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen, nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Johannes 5, 44. Ich möchte dich einladen. Richt dich auf Gott aus. Such bei ihm Anerkennung. Und weißt du, manche Leute musst du vielleicht einfach links liegen lassen. Die sind nicht so wichtig. Ich habe mit keinem einzigen Schulkollegen mehr Kontakt. Also alle Anerkennung, die ich dort bei meinen Kollegen gesucht habe, kannst du heute rauchen. Unwichtig, ist vorbei. Etwas drittes, setz deine Begabungen für Gottes Sache. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dir Begabungen gegeben. Gott sagt sogar, dass jeder Mensch eine Geistesgabe kriegt. Gesundheit. Um Gott und der Gemeinde zu dienen. Setz deine Gaben ein. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, in der Apostelgeschichte lesen, dass Geben ist seliger denn Nehmen. Du bist ein gesegneter Mensch, dort, wo du gibst und nicht dort, wo du in erster Linie nimmst. Das ist ein Geheimnis. Ich weiss, alles, was ich heute erzähle, stößt auf einen gewissen Widerstand in uns, ist ein gewisser Paradox. Ein gewisses Paradox. Aber probier es aus. Und vergleich dich dabei nicht mit anderen. Auch das hilft überhaupt nicht weiter. Dien mit dem, was Gott dir gegeben hat, nicht deinem Nachbar. Dem hinten dran, da vorne dran. Ist cool, was du kannst. In 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11 heißt es: Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also wir sollen Verwalter sein von unseren Gaben, von dem, was Gott dir anvertraut hat. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jeder einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen.